Ja,
vielen Dank, dass hier die Leute so zahlreich erschienen sind zu meinem Roundtable. Da bin ich ja sehr begeistert. Und schon sind sie alle wieder weg.
Nö. Ja, freut mich, dass ich dann so eine Special Role hier habe.
Ja, die Resonanz war auf jeden Fall überwältigend. Also, es geht bei mir um Mensch-Roboter-Kollaboration im Industriekontext. Und bevor ich jetzt hier den Begriff erstmal so etabliere, da frage ich erstmal, was sei überhaupt deine Vorstellung? Was verknüpfst du mit dem Begriff?
Ich würde eine Unterstützung in der Industrie mit verknüpfen. Hilfestellung im Sinne von bei der Fertigung gefährliche Situationen sicherer gestalten, indem Roboter Arme eingreifen in die Produktion und das nicht unbedingt von Menschen passieren muss, die Produktion vielleicht nicht unterbrochen werden muss und solche Spielereien.
Mhm. Und du hast ja jetzt schon einige Begriffe genannt. Ist dir schon mal geläufig irgendwo im Betrieb oder irgendein Produktionsbereich, wo wirklich Mensch-Roboter-Kollaboration zum Einsatz kommt? Hast du schon mal in irgendeiner Weise damit befasst?
Nee, ich meine, in der Automobilindustrie ist es ja gang und gäbe, dass Roboterarme in der Produktion helfen, aber das ist, glaube ich, im klassischen Sinne keine Interaktion. Das ist ja vorher programmiert und dann
ja,
kaum.
Genau. Also das ist so, man hat sich eigentlich jahrelang auf die Automatisierung spezialisiert. Also es ist ein großes Anliegen von möglichst vielen Unternehmen, Produktionsprozesse automatisieren zu können, Personal einzusparen und dementsprechend auch Kosten. Ja. Okay. Und wenn man zum Beispiel, einfach weil es ein einfaches Beispiel ist, die Automobilindustrie angucken, ne? Kennst du ja wahrscheinlich diese Fertigungsstraßen, in denen riesige Roboter dazu eingesetzt werden, um Karosserieteile zusammenzubauen. Und das große Problem an der Sache ist einfach, was heißt Problem? Diese Roboter, die da zum Einsatz kommen, die sind nur für ihre dedizierte Aufgabe zuständig. Das heißt, du hast Roboter XY, ist dann für eine dedizierte Aufgabe zuständig. Was weiß ich, bau den Kotflügel jetzt an. Okay, und der zweite kommt dann dazu und der schweißt das Ding fertig, während der erste das hält. Okay, und ändert sich jetzt was am Produktionsprozess, sagen wir mal, Mercedes möchte ein neues Auto bauen, dann müssen diese Roboter, die eingesetzt werden, aufwendig neu programmiert werden. Mit all den Prozessen, die halt für die Softwareentwicklung halt so zuständig sind. Das gehört das Testen dazu, gehört das Sicherstellen, dass das Ganze bugfrei ist, weil du hast ja auch solche Sachen wie, das muss von der Präzision her stimmen. Das heißt zum Beispiel, Roboter A übergibt Roboter B ein Bauteil und da darf sich nichts verrücken. Da muss die Kraft exakt stimmen, dass das Blech nicht zerdrückt wird. Gleichzeitig darf das aber auch nicht lose sein, dass er das irgendwie verliert, dass es irgendwie verrutscht, dass die Koordinaten, mit denen Roboter B das entgegennimmt, dass sie dann nicht mehr stimmen, verstehst du? Mhm. Und das summiert sich alles auf von der Aufwendigkeit her. Und dementsprechend ist es auch sehr kostenintensiv, den Produktionsprozess umzustellen. Und was wir uns überlegt haben, ist, wie wäre es denn, wenn man KI-Systeme dazu einsetzen würde, um solche Robotersysteme adaptiv neue Aufgaben erlernen zu lassen. Ja? Und jetzt ist natürlich die Sache, egal wie gut, ja, war das egal, aber selbst wenn du so ein KI-System sehr gut aufziehst, hat das immer irgendwo noch seine Limitation. Ja. Okay? Und was wir gedacht haben ist, okay, dann schrumpfen wir erstmal den Umfang. Also wir machen das erstmal in einem kleineren Maßstab, so zum Beispiel so für so Manufakturaufgaben. Das wird zum Beispiel heute schon eingesetzt bei BMW, wenn die zum Beispiel Getriebeteile fertigen. Dann hast du dann wirklich Mensch-Maschine-Kollaboration. Der Mensch sitzt hier an seinem Arbeitsplatz und der bedient dann so einen Roboterarm. Die hast du bestimmt schon mal gesehen, ne?
Ja.
Das Problem an ist, also, was heißt Problem? Aber diese Roboter, die sind dumm, okay? Der kann nichts. Der wird über so eine Steuerung bedient von dem Personal. Und das heißt, jedes Mal, wenn quasi der Roboter quasi mit seiner Aufgabe dran ist, dann muss das Personal seine Aufgabe unterbrechen, okay? Und jetzt ist natürlich die Idee, könnte der Roboter autark arbeiten, also der macht selbstständig seine Aufgabe, der erkennt selbstständig, wann er denn jetzt da ist. Dann könnte man ja auch viel effizienter arbeiten, weil du kannst deine Aufgabe machen und der Roboter macht parallel dazu irgendwas.
Ihr wollt jetzt die Effizienz verbessern, wenn ihr eine Produktionsumstellung habt.
Ja, genau. Das so im Prinzip die Kernidee von dem, was wir eigentlich so ein bisschen vorhaben. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie arbeitest du effizient mit so einem Roboter zusammen? Weil wenn du jetzt so ein Ding anguckst, ne, stell dir vor, du hast den jetzt hier auf dem Tisch vor dir und der macht irgendwas. So, wie erkennst du seine Absicht des Roboters? Warum macht er jetzt gerade das, was er tut? Sagen wir, der arbeitet irgendwas und auf einmal hört er auf.
Okay. Das heißt, ihr wollt das Ganze, weil ihr setzt das Ganze nicht regelbasiert um, sondern wie setzt ihr jetzt um?
Also aktuell konzentrieren wir uns so ein bisschen auf die Kommunikation. Ja, das ist erstmal einer der wichtigsten Aspekte, weil Kommunikation ist eine der Grundvoraussetzungen für Kollaboration. Wenn wir beide miteinander arbeiten, okay, dann müssen wir uns irgendwie absprechen, wer macht jetzt was. Ich muss ungefähr deine Kompetenz in gewissen Sachen einschätzen können. Du musst meine einschätzen können. So können wir uns zum Beispiel Aufgabenlasten verteilen, ne, je nach Spezialisierung, sage ich jetzt mal. Und Kommunikation ist auch wichtig, dass wir beide quasi ein gemeinsames mentales Modell haben von der Sache, das gemeinsame Ziel, das wir erreichen wollen, dass wir quasi die Aufgabe gemeinsam angehen können. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie so ein, das war zum Beispiel das Konzept ursprünglich, dass wir so ein Druckrückschlagventil montieren, und wenn du jetzt davon keine Ahnung hast, ich aber schon.
Ist.
Ja, ich bin jetzt auch nicht so der Maschinenbauer. Ja. Aber wenn du und ich da total unterschiedliche Gefälle haben, was die Kenntnis über dieses Gerät und letztendlich das gemeinsame Ziel, das es zu erfüllen gibt, geht, dann ist das keine effektive Kollaboration. Das heißt, ich muss mit dem Roboter quasi zwangsläufig kommunizieren, um effektiv mit dem zusammenzuarbeiten. Jetzt ist die Frage, wie regelt man das? Hast du da irgendeine Idee? Was würdest du da vorschlagen? Wie könnte man am besten mit so einem Ding kommunizieren?
Ich habe keine Ahnung.
Ja, also wir haben nochmal ein paar Befragungen gemacht und wir haben festgestellt, das Erste, was den Leuten natürlich einfällt, ist, ich will mit dem reden. Okay, die Leute kennen diese Amazon Echo Dots, mit denen du halt reden kannst. Und dann sagst du hier, Echo, bestell mir irgendwas auf Amazon, spiel meine Musik ab und so, wie du es halt kennst von diesen Assistenten. Und wenn die jetzt hören, okay, der Roboter verfügt über so ein KI-System, das ist natürlich eine gewisse Erwartungshaltung, damit wird damit aufgebaut. Und dementsprechend, wenn die hören, okay, der soll jetzt irgendeine Form von Intelligenz besitzen, dann kann er ja auch mit mir reden.
Okay, das ist aber dann die klassische Form, wo die Aufgabe ausgelagert wird und die Aufgabenstellung formuliert wird von Menschenseite und dann einfach übersetzt wird.
Ja, genau. Und erstmal hat der Roboter nur eine Sprachausgabe. So. Okay. Und was wir festgestellt haben, ist, ist eine Sprachausgabe vorhanden, dann erwarten die Leute auch Spracheingabe. Das heißt, du musst eine Zwei-Wege-Kommunikation etablieren. Und das ist jetzt in so einer Industrieumgebung, wo wir mitunter laute Geräusche haben, ist das ein bisschen schwer umzusetzen. Verstehst du? Mhm. Weil stell mal so ein Echo dort in so einer Werkshalle und da kommst du sehr schnell an die Grenzen, dass er jetzt deine Sprachbefehle erkennt. Okay? Und wenn wir jetzt einen dauernden Roboter haben, mit dem du reden möchtest und der versteht dich nicht.
Mhm. Ja, ich kenne das Problem von Partys, auf denen dann mit Echo Dots rumgespielt wird und dann komplett verschiedene Sachen gemacht werden, wo Sprachbefehle nicht mehr verstanden werden oder wo auf einmal wilde Sachen bestellt werden.
Ja, genau. Und das, was du jetzt da als Party-Gag da hast, was eher Spaß macht, ist aber in so einem Produktionsalltag ist das einfach prekär, sage ich jetzt mal. Weil die Sache ist ja auch die, sobald der Roboter quasi Kommunikation ist auch einer der essentiellen Formen, wie du quasi dein Gegenüber wahrnimmst. Ne? Kannst du umschalten, ist er dumm, ist er intelligent, je nachdem, wie er sich zum Beispiel ausdrücken kann und so. Und wenn der Roboter dich dauernd nicht versteht, okay, irgendwann fängst du dann ab, also seine Kompetenz auch abzusprechen. Egal wie gut er jetzt ist, dann erkennst du es nicht mehr als intelligentes System. Ja? Und das ist ja auch eine der Kernfragen. Ne? Welche Fähigkeiten müsste deiner Meinung nach so ein Ding besitzen, damit du das als intelligentes System wahrnimmst?
Ja, es müsste auf jeden Fall mal eine Fehlererkennung irgendwie integriert haben. Es müsste auch Rückfragen stellen, wenn die Aufgabenstellung nicht klar definiert ist oder selbst wenn sie definiert ist, vielleicht eine Rückfrage stellen, ob das richtig verstanden worden ist, um so einen gewissen Backcheck,
genau,
oder Backtest integriert zu haben.
Ja, was wir da festgestellt haben zum Beispiel ist, dass die Erwartungshaltung da immens auseinanderklafft zwischen Leuten, die bereits Vorerfahrungen mit solchen Systemen haben und die jetzt völlig unbedarft an solchen Sachen rangehen. Was wir festgestellt haben ist, hast du zum Beispiel Leute, die jetzt keinerlei Berührungspunkte mit solchen Robotiksystemen haben und die setzt du jetzt heran und du etablierst das so ein bisschen, okay, der kann jetzt selbstständig arbeiten und der soll jetzt mit dir zusammenarbeiten, mach jetzt mal. Dann baut sich da eine immense Erwartungshaltung auf, die geprägt ist durch Filme, durch andere Medien, in denen Roboter halt die tollsten Dinge können. Okay?
Ja, genau. So
und sobald
alles erledigt und alles fehlerfrei und am Ende ist immer alles gut.
Ja, genau. Und dann hast du das Problem, da ist natürlich die Enttäuschung groß, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt werden, verstehst du? Und dementsprechend sprichst du dann auch dem seine Kompetenz ab und siehst ihn dann nicht wirklich als gleichwertigen Kollaborationspartner. Andersrum verhält sich das natürlich auch mit Leuten, die wahrscheinlich eine gewisse Aversion haben. Die kennen das Ding jetzt noch nicht und du sagst jetzt als Chef, okay, hier Arbeitnehmer XY, hier ist der Roboter, jetzt arbeitest du ab sofort mit dem zusammen. Und was es da gibt, ist, dass es Leute, dass wirklich Leute nicht wirklich mit dem Ding zusammenarbeiten wollen, aufgrund dessen, dass sie dem, wie soll ich sagen, keinen Millimeter Vorschub gönnen wollen, einfach aus der Angst heraus, dass wenn der Roboter zu gut wird, dass er quasi mich dann irgendwann doch zwangsläufig ersetzt.
Ja, es muss halt einfach eine gewisse Akzeptanz vorhanden sein, ansonsten wird das Produkt nicht angewandt.
Ja.
Ansonsten ist es zwar schöne Forschung, aber es wird in der Industrie dann nicht verwendet werden.
Ja. Wie würdest du das sehen? Würde deiner Meinung nach, wäre das so ein Generationskonflikt, wo sich zum Beispiel jüngere Beschäftigte eher dazu bereit erklären, mit so einem Ding zusammenzuarbeiten, als jetzt der Arbeitnehmer, der schon seit 40 Jahren im Betrieb ist und das schon immer so gemacht hat, wie er halt gemacht hat.
Ich würde es nicht unbedingt als Generationenkonflikt bezeichnen, ich würde es eher als Konflikt bezeichnen zwischen Arbeitsgruppen, die noch mehr den Drang haben oder bereit sind, sich weiterzubilden und Leute, die vielleicht zufrieden sind mit der Position, in der sie sind und jetzt einfach nur bis zum Rentenalter am liebsten dieselbe Tätigkeit Tag ein, Tag aus verfolgen möchten. Weil in der Geschichte hat es ja immer wieder irgendwelche Industrierevolutionen gegeben, wo Berufe ersetzt worden sind durch irgendwelche technischen Fortschritte, nachdem man nicht mal den Acker pflügen musste mit Ochse, sondern hatte auf einmal die Maschinen, brauchte man da nicht mal so viel Arbeitsaufwand. Dafür sind dann wieder Plätze in der Industrie geschaffen worden und andere Arbeitsstätten errichtet worden. Das heißt, es ist immer dieser konstante Fortschritt, gewisse Tätigkeiten werden zurückgefahren, dafür tauchen neue auf. Und ich glaube, die Leute, die nicht bereit sind, da über den Tellerrand rauszuschauen, die haben da mehr Angst davor als Leute, die noch ein bisschen abenteuerlustiger sind oder sich dann darauf freuen, neue Bereiche zu erkunden. Und das ist vielleicht tendenziell eher bei Jüngeren so, weil die dann noch ein bisschen fitter sind oder auch sich noch nicht so gefestigt haben in dem, was sie tun. Aber ich glaube, grundsätzlich ist der Unterschied nicht alt-jung, sondern eher mit Drang oder Lust auf Innovationen und ein bisschen abwechslungsreicheren Arbeitsalltag und ein bisschen neuere Techniken integrieren und neue Tätigkeiten kennenlernen. Das übersetzt sich zum gewissen Anteil dann vielleicht in Alt und Jung, aber ich glaube, dass Alt und Jung nicht der primäre Punkt ist.
Gibt es da deiner Meinung nach irgendwelche Maßnahmen, die man ergreifen sollte seitens der Unternehmen, um Vorkehrungen zu treffen, um einfach negative Effekte, die jetzt sich seitens des Personals aufbauen, abzufangen? Also wenn sich da irgendwelche Widerstände regen? Ich meine, damit wird man ja hast du eine hinreichend große Belegschaft, triffst du zwangsläufig auf irgendwelche Personen, die dem abgeneigt sind.
Ja, ich glaube, dass man nicht drum herum kommt, da das Produkt auch in der Anwendung einfach mal vorzustellen und aktiv versuchen, den Leuten ein bisschen die Angst zu nehmen.
Ja, würdest du sagen, Schulungsmaßnahmen wären schon ausreichend?
Ich glaube, also Schulungsmaßnahmen sind, glaube ich, ausreichend, wenn sie darauf abzielen, den Leuten zu zeigen, wo ihr Nutzen in der Technik drinsteckt, wo ihr Arbeitsalltag vereinfacht werden kann, wo ihnen vielleicht auch lästige Tätigkeiten abgenommen werden können. Hm. Dass man nicht den Fokus drauf legt, was das Ding, sag ich mal, was diese neue Entwicklung, diese Maschine kann, sondern was hilft Ihnen, also dem Arbeitnehmer in gerade dem Tätigkeitsbereich, was hilft es konkret?
Ja, das ist ja auch so ein bisschen das Konzept, dass sich beide Parteien so ein bisschen ergänzen, ja, der Mensch mit dem Roboter, und dass der Roboter halt Aufgaben übernimmt, die, er für prädestiniert ist, sagen wir mal, schwere Lasten heben, monotone Aufgaben erledigen oder Handwerksschritte vollziehen, die extreme Präzision bedarfen, während der Mensch halt eher mit seinen Erfahrungswerten glänzt, gewisse Situationen einzuschätzen, die selbst so ein KI-System dann halt nicht vollständig erfassen kann, vielleicht bei irgendwelchen unerwarteten Situationen eingreifen kann.
Ja, und gerade beim Stichwort schwere Lasten heben sind manche Leute vielleicht auch froh, wenn sie mit 60, 70 dann keine Rückenschmerzen haben, sondern mit den Enkelkindern dann länger das Leben genießen können.
Ja, genau. Und kannst ja dann dementsprechend auch ausgebildetes Fachpersonal, das wurde die Qualifikation über Jahre quasi als Unternehmen herangezogen hast, die kannst ja dann auch länger im Unternehmen halten, quasi ohne dass sie, wie soll ich sagen, verschleißen.
Ja. Also es werden bestimmt Arbeitsplätze irgendwo eingespart werden, werden umgesiedelt, aber sicher. Dann kann man da mit Schulungen gegenwirken und die Leute, die eben bereit sind, da aktiv dran teilzunehmen, auch im Prozess mitnehmen und die vielleicht so kreativ einbinden, weil die beste Praxiserfahrung haben in dem Bereich, der ersetzt werden soll oder der vielleicht ein bisschen optimiert werden soll.
Abseits dessen gibt es ja noch irgendwelche großartigen Nachteile, die dir einfallen würden, wenn wir jetzt so das Konzept, wir haben jetzt gerade ein paar mögliche Vor- und Nachteile haben wir so ein bisschen diskutiert. Wird dir noch irgendwas einfallen, wo du sagst, okay, das ist jetzt der Knackpunkt, daran scheitert es jetzt?
Ein Punkt, auf den man natürlich immer achten muss, ist das juristische Rahmenwerk. Wer ist haftbar, wenn doch ein Unfall passiert?
Doch ein Unfall, ja. Das ist zum Beispiel das große Problem ist, ich habe ja zum Beispiel eine Nutzerstudie gemacht, wo es darum ging, dass die Leute mal in so einer nicht repräsentativen Aufgabe mit den Robotern zusammenarbeiten. Und ich habe da verschiedene Kommunikationsformen implementiert.
Was heißt bei dir Zusammenarbeit mit dem Roboter?
Also ich hatte ursprünglich so eine Aufgabe, hatte ich ja gerade schon angesprochen, mit dem Druckrückschlagventil. Mhm. Das hatte ich konzipiert. Und das Problem ist an der Sache, damit sind die Leute heillos überfordert. Okay, wenn ich hier den Durchschnittsstudenten, Studentin nehme und sage, okay, jetzt zimmer mal gemäß ISO-Norm, hast du nicht gesehen, da so ein Druckrückschlagventil zusammen, selbst mit Anleitung, dann führt das so nicht. Also sind die Leute meistens heillos überfordert. Und den Versuch, den ich gemacht habe, da stand ja nicht die Aufgabe als selber stand nicht im Vordergrund, sondern es war wirklich der Kollaborationsaspekt. Wie arbeite ich halt mit dem Roboter zusammen? Wie interpretiere ich seine Kommunikation? Wie reagiere ich? Reagiert er auf mich? Erkenne ich irgendwelche Muster in seinem Verhalten? Ist sein Verhalten adäquat zu der Situation, die sich gerade ergibt? Und deshalb haben wir da eine Aufgabe genommen, die gelinde gesagt jeder machen kann. Okay, das ging darum, wir haben so eine Buttonmaschine für so Ansteckbuttons hier. Mhm. Und das sind vier Montageteile und die werden dann in so eine Presse gelegt und dann muss man die Plattform ein bisschen drehen, ein bisschen Hebel drücken und so. Und da arbeitet dann abwechselnd der Roboter und der Mensch im Tandem die halt herzustellen, okay? Und ich hatte das erst in so einem qualitativen Ansatz, hatte ich das mal so in so einem Vortest, hatte ich das mal so ein bisschen evaluiert und geguckt, sind denn die die Kommunikationsmaßnahmen, die Kommunikationsschnittstellen, die da implementiert sind, sind die ausreichend für die Leute, okay? Und was rauskam war, die Kommunikation wurde nicht direkt dem Roboter zugeordnet. Okay, also ich hatte das so gemacht. Und du hast einfach hier so ein Display in den Tisch eingelassen.
Ja.
Und da steht dann in der ersten Person, also aus Sicht des Roboters, ich hebe jetzt Bauteil 1 auf. Okay. Und der Roboter steht jetzt ungefähr da. Hast du halt den Roboter vor dir und die örtliche Zuordnung, die Assoziation vom Text zum Roboter war halt nicht gegeben. Okay, und was wir dann halt gemacht haben, wir haben den Bildschirm direkt vor dem Roboter platziert. Das heißt, guckst du den Roboter an, guckst du auch zwangsläufig auf den Text, den er mitteilt. Und dann zusätzlich das mit der ersten Person, und das haben wir halt übernommen, weil wenn du mit so einem Echo dort redest, dann sagt er auch, ich habe jetzt dir einen Kalendereintrag gemacht. Mhm. Sondern redet er auch mit dir, als wäre es eine Person. Und was wir halt noch zusätzlich gemacht haben, was die Leute sich gewünscht haben, so eine Ampel. Na, das heißt, du hast da so Leuchtsignale am Roboter und grün heißt, alles ist in Ordnung. Gelb, du bist jetzt irgendwie an der Reihe, irgendwas zu machen. Der Roboter wartet gerade auf dich, dass du irgendeinen Arbeitsschritt vollziehst. Und rot ist halt irgendein Fehler. Und gebündelt halt mit der Textbeschreibung, was das jetzt für ein Fehler ist, wirst du als Proband quasi darüber aufgeklärt, was jetzt gerade im Argen liegt. Okay. Und da haben wir jetzt einen Experimentalversuch gemacht. Da bin ich ja gerade dabei, das auszuwerten. Aber ich sage mal, die erste Resonanz, die ich so von den Probanden bekommen habe, ist, dass die Kommunikationsform im Vergleich zur Kontrollgruppe, wo der Roboter sich gar nicht artikuliert hat, was er jetzt gerade vorhat, deutlich besser angenommen worden ist. Und da gab es auch einen deutlichen Unterschied in der Produktivität, also wie viele Buttons die Leute letztendlich dann hergestellt haben im Durchschnitt.
Okay, und die Kommunikation fand dann aber trotzdem in beide Richtungen statt.
Also in beide Richtungen in der Hinsicht, dass der Roboter halt nur erkannt hat, was machen die Leute gerade? Also es ist jetzt nicht so, die Leute haben geredet und der Roboter hat es erkannt. Da gab es keine Spracheingabe, da gab es kein User-Interface, wo irgendwelche Knöpfe oder Schaltungen jetzt gedrückt werden, sondern es lief einfach so, du hast jetzt deinen Arbeitsschritt gemacht und der Roboter hat das dann halt erfasst. Ne? Und dann hat dann abgeschätzt, ist jetzt nicht das richtige Wort, aber der hat dann halt erfasst, bist du jetzt gerade mit deiner Tätigkeit fertig? Bin ich jetzt an der Reihe? Und dann hat er automatisch weitergemacht. So. Und der größte Kritikpunkt, der eigentlich kam, war, dass der Roboter zu langsam ist. Und jetzt sind wir wieder in den rechtlichen Sachen, die du ja gerade vorhin noch angemerkt hast.
Welche Risikotoleranzen musst du eingebaut
haben? Ja, da gibt es jede Menge rechtliche Beschränkungen, was die Geschwindigkeit von solchen Robotern angeht. Okay? Weil das ist ein potenzielles eine potenzielle Gefahrenquelle. Das heißt, wenn der Roboter dich nicht detektieren würde und der würde dich jetzt treffen und die haben nun mal enorm Kraft, dann kann er dich verletzen. Ja. Und bei den richtig großen Robotern, die zeitweise in der Industrie eingesetzt werden, die verletzen dich nicht nur, die töten dich.
Okay? Ja, da gibt es ja auch immer die Sicherheitsbereiche,
dass die sind dann
genau in die Nähe von dem
Genau, die Raum sind dann in so einen Käfig eingezäunt, teilweise auch. Und
so überschreitet. Ein
bissiger Hund. Ja, genau. Überschreitet er halt eine gewisse Geschwindigkeit, greifen halt bestimmte rechtliche Rahmenbedingungen, die dich da zu gewissen Sicherheitsmaßnahmen drängen. Und das große Problem ist, hast du halt einen Roboter, in dem so ein Käfig ist, dann ist das keine adäquate Grundlage für eine Kollaborationstätigkeit, ja. Okay? Das heißt, erst einmal müssen wir uns daran richten. Das heißt, der Roboter hat sich zum Beispiel in seiner Arbeitsgeschwindigkeit dem Probanden angepasst. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel mit denen gearbeitet und nach so und so vielen Arbeitsschritten hat er jetzt erkannt, okay, das ist jetzt deine Arbeitsgeschwindigkeit. Mhm. Und dann passt er sich dir auch an. Aber der tut das auch nur in einen
rechtlichen
gewissen Rahmen, der ziemlich eng gesteckt ist. Das heißt, der Roboter hat einmal seine Grundgeschwindigkeit und dann hat er seine, ich sage jetzt mal, rechtlich zulässige Maximalgeschwindigkeit. Mhm. In dem Rahmen darf er sich bewegen. Und selbst die Maximalgeschwindigkeit ist das, was wir noch als langsam erachten würden. Okay, das ist jetzt nicht so, als wenn wir beide jetzt die Buttons hergestellt hätten, wo wir sagen, tak, 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 tak. Und irgendwann haben wir da einen gewissen Rhythmus drin. sondern der Roboter hat quasi jedes Mal aufs Neue die Situation erst bewertet und daraufhin seinen Handlungsschritt dann ausgeführt.
Ja. Okay. Wobei das jetzt auch eine Tätigkeit wäre, die eher für die Automatisierung interessant ist.
Ja, wie gesagt, die Aufgabe an sich war ja nicht repräsentativ. Ja. Was mir zum Beispiel als größte Kritik an mich selber, und man muss sich auch ein bisschen mal selber kritisieren, ist
ja, die Art... Ja, gib uns mal ein bisschen Einblick in dein Seelenleben. Was bedrückt dich?
das liegt da hinten auf der Couch, den kannst du fragen. Nee, den größten Kritikpunkt, den ich an die Aufgabe selber stellen würde, ist die Tatsache, dass du... dass die Tätigkeiten zwischen Roboter und Proband abwechselnd waren. Das heißt, du hast keine parallele Aufgaben. Das heißt, ich mache jetzt einen Arbeitsschritt, der Roboter macht einen Arbeitsschritt. Mhm. Ich mache einen Arbeitsschritt, Roboter. Das heißt, bin ich jetzt gerade am Werk, wartet der Roboter auf mich? Ist der Roboter gerade am Werk, warte ich? Und das große Problem ist, arbeitet der Roboter jetzt langsam, weil er eben diese Limitationen hat?
Wartet man einfach.
Dann wartest du und dann kommt dir diese geringe Geschwindigkeit des Roboters, fällt dir nur umso mehr auf. Hm. Bei der ursprünglich konzipierten Aufgabe war das so, dass du hast zum Beispiel was gemacht und der Roboter hat parallel an was anderem gearbeitet. Hm. Dennoch war der Roboter darauf angewiesen, damit er halt weitermachen kann, dass du mit deiner Tätigkeit fertig wirst. Okay? Mhm. Das heißt, der hat dich quasi unter Druck gesetzt, ist das das falsche Wort. Aber du warst so ein bisschen
gegenseitig sich angestachelt.
Ja, du warst so ein bisschen im Zugzwang, mit deinem Kram auch voranzukommen. Weil sonst kommt er nicht weiter und wenn er nicht weiterkommt, dann kommst du ja auch zwangsläufig nicht weiter und dementsprechend. Das ist was ich in einer zukünftigen Evolution auf jeden Fall nachholen möchte. Dass du wirklich eine Aufgabe hast, die von der Komplexität her paralleles Arbeiten, sukzessives Arbeiten zulässt, damit einfach der gesamte Aspekt von so Kollaborationstätigkeiten.
Ja, damit es nicht nur Abnehmen von Teilschritten, sondern wirklich auch eine Unterstützung und Zusammenarbeiten ist.
Genau. Ja,
was ist jetzt der nächste Schritt? Also erstmal die Auswertung und dann abhängig davon... Nochmal ein Experiment.
Oder ja, also grundsätzlich wird sich jetzt erstmal alles angeguckt, die Daten ausgewertet hinsichtlich der Kommunikation, was haben die Leute gut bewertet, was schlecht. Was ich zum Beispiel jetzt schon ohne Auswertung sagen kann, ist, das haben wir vielmals in den qualitativen Antworten gesehen, ist, wir haben so Gesten in den Roboter implementiert. Das heißt, als zusätzliche Kommunikationsform gibt es verschiedene Gesten, die der macht. So. Und da gibt es keinen gemeinsamen Nenner, was die Leute darin...
Für den aufmerksamen Zuhörer, die Geste war gerade eine Welle.
Genau.
Habe ich ja vorher gelernt, dass man sowas sagen muss.
Nein, da gibt's keinen gemeinsamen Nenner, was die Leute in dieser Geste interpretieren. Verstehst du? Das ist zu... Da gibt es zu viel Interpretationsspielraum, als dass das als adäquate Kommunikationsform in so einem Industrieszenario wirklich gebrauchsfähig wäre. Mhm. Weil vor allem, wir reden ja auch mitunter in Industriebereichen, wo es halt potenziell auch gefährlich ist, irgendwas herzustellen. Okay? Und du kannst es halt nicht gebrauchen. Stell dir vor, ich habe jetzt meine Augen verbunden, du hast einen Knebel im Mund und wir müssen jetzt irgendwie zusammenarbeiten. So, ne? Und ich sehe nicht, was du machst.
Komische Rahmenbedingungen, die du dir für uns beide vorstellst.
Ja, ich möchte diese Aussage revidieren. Nein. Es geht einfach nur darum, ich bin blind und du kannst mir nicht sagen, was los ist. Und im Endeffekt ist es so mit dem Roboter. Der Roboter erkennt nicht immer alle hundertprozentigen Zustände, die sich gerade ergeben. Und du kannst jetzt auch nicht wirklich den Roboter hundertprozentig mitteilen, was jetzt gerade Sache ist. Mhm. Okay? Und aufgrund dessen eine erfolgreiche Kollaboration anzustreben, die mitunter zum Beispiel Gefahrengut beinhaltet, ist einfach ein zu großes Risiko für Arbeitnehmer. Okay? Mhm. Und dementsprechend ist es wichtig, halt die Kommunikation da wirklich also dass sie wirklich effizient und effektiv umgesetzt ist, damit der Kollaborationsprozess einfach reibungslos funktioniert. Und abseits dessen, ja, wir haben jetzt noch so ein bisschen geredet, Gibt es deiner Meinung nach weitere Vorkehrungen, sagen wir mal seitens der Infrastruktur, die ein Unternehmen, das solche Szenarien plant, irgendwie etablieren müsste, bevor das irgendwie einsatzfähig wäre?
Ja, um das in den, um eine echte und um eine Live-Kommunikation zu ermöglichen, muss natürlich die Internetstruktur gegeben sein, dass eine zeitnahe Reaktion überhaupt erfolgen kann. Es müssen Sensoren vorhanden sein, um zu merken, wenn eine Person in den Risikobereich vielleicht eintritt oder zu nahe an dem Roboterarm dran ist, dass die Risikoparameter vielleicht verändert werden. Dass jetzt, wenn es verschiedene Bereiche gibt, dass in dem einen Bereich vielleicht jetzt, wenn in dem Bereich höhere Geschwindigkeiten erlaubt sind, weil im Normalfall die Personen weiter davon entfernt sind, gemerkt wird, okay, jetzt ist eine riskantere Situation und wir müssen da ein bisschen mehr aufpassen. Also Sensoren müssen auf jeden Fall vorhanden sein. Es muss für eine Live-Kommunikation eine gute Netzqualität, Verbindungsqualität vorhanden sein. Das wären so spontan die ersten wichtigen Punkte, die mir einfallen.
Ja, was glaubst du denn? Das Grundkonzept sieht ja vor, im Idealfall, dass beide Parteien quasi gleichwertig agieren, okay? Theorie und Praxis klaffen ja gerne mal auseinander. Würdest du sagen, hat denn in solchen Kollaborationsszenarien eher die Oberhand? Der Mensch oder der Roboter?
Ich glaube, dass der Mensch immer das Gefühl haben will, die Oberhand zu haben.
Ist das so, wenn die Leute sklavisch zum Beispiel an ihren Smartphone kleben?
Nee.
Wer hat da wirklich die Oberhand? Das Smartphone oder der
Nutzer? Ich würde tendenziell eher sagen, die Technik hat die Oberhand und bestimmtes Verhalten von Menschen. Es gibt ja auch verschiedene Studien, die dann sich anschauen, wie verändert die Wahl der Farben oder die Aufmachung von Medien und von Apps, wie verändert das die Attraktivität von dem Medium, also in dem Fall von dem Smartphone und von den App-Anwendungen. Und da sieht man auch, dass da von Designseite das Konsumerverhalten diktiert werden kann. Deswegen, ich glaube, dass der Mensch das Gefühl haben will, die Kontrolle zu haben, aber die Kontrolle mittlerweile zu einem großen Teil auch bei den Anwendungen, bei den Maschinen und bei...
Ja, die Sache ist ja zum Beispiel die, wenn der Roboter dir zum Beispiel mitteilt, macht das und das. Ne, sagen wir mal hier, da ist jetzt der was weiß ich, Industriemechaniker Karl-Heinz irgendwas und der hat seinen Beruf schon seit x Jahren gemacht und der weiß einfach, wie er geht und der Roboter sagt jetzt, nee, das wird jetzt so und so gemacht. Und am Anfang ergibt sich vielleicht ein gewisser Widerstand, so nach dem Motto, was will die Maschine mehr sagen? So, aber vielleicht bei Leuten, die nicht so erfahren sind, meinst du wirklich, die Anweisung wird reflektiert? So nach dem Motto, stimmt das, was der Roboter sagt? Oder wird das einfach stumpf ausgeführt? Weil die Sache ist die, es gibt verschiedene Quellen aus der wissenschaftlichen Literatur, die nahelegen, je komplexer die Aufgabe ist, wenn man mit so einem Roboter irgendwas zusammenarbeitet, dass irgendwann der Mensch dazu tendiert, dem Roboter sämtliche Verantwortung zu übertragen. Weil je höher der Komplexitätsgrad ist, desto mehr kann schief gehen. Und du möchtest ja nicht vor deinem Chef treten und sagen, ey, ich hab da jetzt in die Scheiße geritten, so, weißt du? So, die Leute sagen dann, ey, das war ich nicht, das war der Roboter, weißt du?
Ja, ich glaube, dass das so ein gewisser Anchoring-Effekt ist, wenn du komplexeres Setup hast und keine Ahnung oder nur sehr wenig Bauchgefühl, was du tun kannst. Es gibt ja auch von, weiß ich, Kahneman und Tversky, ob dir die beiden was sagen.
Ja, jetzt brauchen wir eigentlich das, in der uns hier die Quellen vorzieht. Ne? Nein, das ist volle Sau da.
Gibt es ja auch die bekannte Prospect Theory oder von Kahneman gibt es das bekannte Buch Thinking Fast and Slow, in dem es darum geht, so diese zwei Systeme, also intuitive Reaktion und die rationale Reaktion oder Auswertung von Szenarien. Und wenn ich eine gewisse Baseline habe...
Schaut das mal auf. Die kenne ich vielleicht nicht, aber finde ich mal interessant. Ich kann mir auch nicht jeden Scheiß merken. Ich war auch nicht.
Es ist ein ganz interessantes Buch. Kahneman und Tversky haben zusammen für diese Prospect Theory übrigens auch den Nobelpreis gewonnen. Wenn du eine gewisse Baseline etabliert hast, dann bist du geneigt, dich an dieser Baseline zu orientieren. Und im Fall, wenn du kein Bauchgefühl hast, diese Baseline zu akzeptieren und dann rational irgendwie zu begründen, warum das für dich Sinn macht. Hm. Das ist ein Beispiel, das etwa von Kahneman dann angeführt ist. Wenn du keine Ahnung hast, wie viel Staaten gibt es in Afrika? Es sind, ich weiß die genaue Zahl nicht, ich glaube 51.
Ändert sich das nicht jedes Jahr?
Ist nicht ganz konstant über die Jahre gesehen. Auf jeden Fall macht es einen Unterschied, ob du vorher in einem komplett in einem anderen Kontext, der gar nicht mit Afrika zu tun haben muss, macht es aber einen Unterschied, ob du vorher die Zahl 10 hörst oder die Zahl 60. Weil du diese Zahl im Unterbewusst als gewisse Baseline auffasst und dann dein weiteres Vorgehen daran orientierst und mit deiner Rationalisierung das versuchst irgendwie anzupassen. Und ich glaube, ähnlich ist es, wenn du keine Ahnung hast in deinem komplexen Industriekontext und jetzt aber von der Maschine eine Handlungsempfehlung bekommst, dann wirst du dein Vorgehen da sehr nah dran ausrichten.
Ja.
Versuchst das für dich persönlich zu rationalisieren. Die Maschine hat in dem Fall, so könnte man vermuten, einen besseren Kontext, einen besseren Einblick in die Sache. Und das ist vom Chef abgesegnet. Ergo,
wird schon richtig sein.
Ich gehe mit der Baseline.
Genau. Ja. Bloß nicht einfach so kaputt machen. Ne?
Genau.
Ja, und das war zum Beispiel die Problemstellung, vor der ich stand, als wir das komplexe Szenario, was Sie ja vorhin schon beschrieben haben, einmal durchgetaktet haben. Wenn die Leute absolut keine Ahnung haben, dann wird es keine Kollaboration mehr, sondern dann degradierst du die Probanden quasi nur zu Befehlsempfängern des Roboters, die quasi die jeweilige Anweisungen dann ausführen, die der Roboter gerade gibt.
Ja, und das sind ja genau die Horrorszenarien, die sich Leute ausmalen, die nicht diesen technischen Fortschritt umgesetzt sehen wollen.
Genau. Dann. Ja, jetzt haben wir so fast ein Stündchen echt geredet, ne?
Ja.
Nicht schlecht, wir haben erstaunlich schnell.
Ja, so, sage ich auf jeden Fall danke, dass ich Gast sein durfte.
Ja.
Hat Spaß gemacht.
Und wir bedanken uns bei unseren Sponsoren.
Die da wären?
Ja, eigentlich müssen wir jetzt so einen Jingle machen und müssen sagen hier, was sagen die ganzen YouTuber hier?
Ah, wir haben die Einspielung der Werbung
ganz vergessen. NordVPN hat diesen Podcast gesponsert. Nein, tatsächlich werden wir gesponsert von Team Neustar, von Team Gesundheit, von Sparkasse Bottrop, von E-Fields, einer sehr ambitionierten kleinen Firma, namens Ele, Energie Emscher Lippe. Rauk, ja genau, Rauk GmbH, sehr schön. Und nachdem wir jetzt das erlebt haben. So, welche Verschwörungstheorien fallen dir ein?
Ich dachte, du wolltest...
ja, genau. Okay, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Da müssen leider unsere Millionen von Abonnenten auf die nächste Episode warten. Ja.